Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 14. August 2024. Wir sind heute spät dran. Das tut uns leid, dafür entschuldigen wir uns, aber das hat auch Gründe. Hier hat es gerade einen Satz gegeben, da hatte jemand einen Unfall und da war die Aufregung groß. Aber alles gut, die Ärzte kümmern sich und es sieht immer dann am Anfang schlimmer aus, als es ist. Also Entwarnung.
Ja, Entwarnung, alles ist gut. Wir kommen heute zu unserem Wetterbericht als erstes. Das Wetter ist schön warm, aber es ist bewölkt und wir erwarten heute ein bisschen Thunderstorm, wie man so schön sagt, also Gewitter mit ein bisschen Regen. Ab morgen wird es dann wieder besser und übermorgen wird wieder die Sonne in aller Pracht vom Himmel strahlen. Also mit dem Wetterbericht ist das immer so eine Sache. Man weiß nie ganz genau, wie es kommt. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn dir das Wetter in Nova Scotia oder beziehungsweise in Cape Breton nicht gefällt, warte eine Stunde, dann hast du ein anderes. Und das ist auch im Prinzip so. Also wir sind ganz entspannt. Der See ist so silber, wie er nicht silberner sein kann. Absolut ruhig, wie ein Ententeich. Keine Welle. Die Wolken darüber. Eigentlich eine sehr ruhige Atmosphäre. Angenehm.
Ja, also wir hatten schon in den letzten Tagen Gewitter hier, Donnergrollen, ein paar Blitze. Und ich sehe in den Nachrichten, in den Medien, dass es auch bei euch vielerorts so ist. Fast weltweit kommen hier Nachrichten an, Gewitter, Gewitter. Der Himmel grollt. Ja, warum nur? Die Wesenhaften sind es, die das Gewitter machen. Und die können sich bei den Menschen durch lautes Donnergrollen und Blitze bemerkbar machen. Ich denke mal, Andreas, die vielen Wettereingriffe, die Manipulationen, das Geoengineering, das Wolkenimpfen, die vielen wirklich außergewöhnlichen Überschwemmungen, die wir derzeit verzeichnen müssen, hat es ja in dem Maße so noch nie gegeben. Wir haben vorhin Bilder des Auricher Krankenhauses eingestellt, das völlig überflutet war. Und und das sind vielleicht die Signale auch des Himmels. Andere sagen natürlich, Gewitter hat es immer gegeben. Was redet ihr?
Naja, Gewitter hat es immer gegeben. Es hat auch immer Überschwemmungen gegeben. Aber eines ist schon auffällig. Seit das Geoengineering so massiv durchgezogen wird, merken wir dramatische Unwetterproblematiken. Und wir können das auch ziemlich deutlich mit dem in Verbindung bringen. Und da nützt es auch nichts, wenn man da irgendwelche angeblichen menschengemachten Klimaerwärmungen durch CO2 aus der Tasche zieht. Das ist natürlich wirklich eindeutig nicht bewiesen, sondern das ist einfach nur, ja nicht mal eine These, sondern einfach nur ein Modell. Und genau andersrum wird ein Schuh raus. Wir sehen ja, was da momentan läuft. Wir sehen am Himmel die langen Streifen überall auf der Welt. Und wenn man dann sagt, das ist alles ganz normal und das liegt am CO2, dann merkt man einfach, für wie dumm man da verkauft wird.
Ja, ich habe ja schon so meine eigenen Überlegungen angestellt, weil sämtliches Gartengemüse in diesem Jahr später dran ist. Und zwar offenbar nicht nur bei uns, sondern vor allem auch in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich. Da habe ich auch mehrere Nachrichten von euch bekommen. Man könnte sich ja fragen, Andreas, es wird ja die Sonne verdunkelt. Man macht das ja jetzt. Bill Gates geht da mit ganz großen Programmen voran, aber auch die Regierungen, USA beispielsweise, haben verkündet, dass sie das machen, damit die Erde abgekühlt wird, damit das CO2 nicht weiter steigt. Könntest du dir vorstellen, dass sich dadurch Ernten tatsächlich zeitlich etwas verschieben könnten?
Aber ganz klar. Also was diese schwarz-rot-grün-gelben Blockparteien hier in Sachen Klima veranstalten, das ist schon eine fast teuflische Raserei, so kommt es mir vor, die sich ja nicht nur gegen die Menschen richtet, sondern gegen das existierende Leben selbst. Das muss man einfach erkennen, dass diese CO2-Wahnsinnsnummer, die man abzieht, sich gegen das wichtigste Molekül für das heutige Leben, das überwiegend aus Pflanzen und Tieren besteht und das letztendlich auch das Urleben auf der Erde überhaupt über Milliarden Jahre entwickelt hat. Und das sind Wasser, H2O, dann kommt das Kohlendioxid, das ist das CO2 und dann erst kommt der Sauerstoff. Und genau in dieser Reihenfolge findet das statt. Würde man zum Beispiel den derzeitigen CO2-Gehalt der Atmosphäre von 0,04% 0,05% um den Faktor 10 auf 0,004% verringern, dann käme dieses gesamte Leben, was ich gerade genannt hatte, schlagartig zum Erliegen. Die Pflanzen würden dann keine Photosynthese mehr durchführen können, weil die Energiebilanz das nicht mehr erlaubt und die Tiere würden keine Nahrung mehr finden und Pflanzen und Tiere und auch der Mensch somit würden dann vom Erdboden verschwinden. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dann wird einem erstmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, diesen Unsinn endlich aufs Trapez zu bringen, dass darüber diskutiert wird. Und zwar sachlich von ernsten Wissenschaftlern und nicht nur von IPCC-Funktionären, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben mögen. Und wir können erkennen, diese Klimaauswirkungen, diese Unwettergeschichten laufen ziemlich klar parallel zum Geoengineering. Auch das wird Zeit, dass das im Prinzip letztendlich in die Diskussion kommt.
Ja, ich danke dir für diese Aussagen sehr. Ich will ganz kurz korrigieren. Das ist so eine Verallgemeinerung. Viele sagen, das muss aufs Trapez. Ja. Das heißt aber anders.
Tapet, ne?
Tapet, genau. Ja, Tapet. Also genau, das muss ja auf die Tapete, das muss also sichtbar werden. Das wollte ich nur schnell klarstellen, weil wir hier immer mit allem versuchen voranzugehen mit gutem Beispiel. Du weißt das auch in Wahrheit.
Ja, ich weiß,
aber Andreas ist jemand, wenn der dann schon Zahlen, Daten, Fakten im Kopf hat, dann kann es sein, dass er da mal so drüber hingeht und in eine alte Verhaltensweise fällt.
Ne? Genau, die berühmte Musterhaftigkeit, an der ich ganz massiv arbeite. Und ich bekomme auch ab und zu Mails darüber, dass ich bestimmte Wortschleifen immer wieder benutze. Ich bitte um Verzeihung, weil ich versuche hier so live und in Farbe so meine Gedanken zu sortieren, wenn Eva mir die Frage stellt. Und dann kann es einfach sein, dass ich dann in bestimmte auch Lückenmuster verfalle. Das heißt, dass ich eine Schleife mache, um wieder kurzfristig zu denken oder was Neues aus meinem Kopf herauszuholen. Ich bitte um Verzeihung.
So, und jetzt will ich noch korrigieren, und zwar mich, weil das hat nichts mit einer Tapete zu tun, wenn man sagt, man will etwas aufs Tapet bringen. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut und es sind ja auch interessante Zusammenhänge. Tapet, was sich hinten mit T schreibt, also französisch Tapet, oder Tapis, kann man auch sagen, ist ein Ausdruck für den früher üblichen Stoffbezug eines Konferenztisches. Also wenn man etwas zum Thema machen will oder zur Diskussion stellen will, dann bringt man das aufs Tapis. Im Französischen heißt es mettre une affaire sur le tapis.
Ach gut, okay. Also jetzt bin ich natürlich hin und weg. Also es ist also quasi doch eine Konferenztischtapete. Insofern warst du ja gar nicht so schlecht.
Ja, und es steht hier, Tapet ist tatsächlich sogar mit den deutschen Wörtern Tapete oder Tapisserie verwandt. Und ich glaube, jetzt haben wir auch genügend Sprachkunde hier betrieben. Aber das, so geht uns das immer bei der Recherche. Wenn man dann irgendwie anfängt, kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und eigentlich haben wir überhaupt noch nicht gesprochen über die Hammermeldung des Tages. Aber damit beginnen wir jetzt die Meldung, ihr Lieben. Das ist eine wirkliche Breaking News. Es gibt eine heftige Niederlage für die doch so sehr sympathische Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Denn die hatte ja vor wenigen Wochen vollmundig das Verbot des Kompaktmagazins ausgesprochen über ihr Innenministerium. Und das Bundesverwaltungsgericht hat dieses Verbot teilweise aufgehoben. Das heißt, die dürfen weitermachen. Ich habe hier eine Meldung von News vorliegen. Da heißt es, dem Antrag der Kompaktmagazin GmbH, die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen die Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums wiederherzustellen, hat das Bundesverwaltungsgericht heute mit bestimmten Maßgaben stattgegeben, so die Pressemitteilung. Das Magazin Kompakt darf nun den Betrieb als Presse- und Medienunternehmen vorläufig fortsetzen, zumindest während der Dauer des anhängigen Hauptverfahrens. Das könnte sich über Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinziehen?
Also über Jahre wird es sich hinziehen, wenn es jetzt andersrum gehen würde und jetzt Frau Faeser recht gehabt hätte mit ihrer willkürlichen Anordnung. Das war ja eine willkürliche Anordnung. Das kann man als Nichtjurist relativ schnell erkennen. Also eine ideologische willkürliche Ankündigung. So müsste es eigentlich sein. Umsetzung. Und jetzt aber könnte es sein natürlich, dass es darum geht, eine gewisse Zeit nur zu haben und dann vielleicht kompakt dann doch den Garaus zu machen. Man muss das natürlich aus Sicht des Unternehmens einmal sehen. Selbst wenn ich jetzt das Recht bekomme, nachdem ich schon viel Geld verloren habe durch diese Geschichte, dass ich jetzt wieder in Gang kommen kann, aber immer noch das Damoklesschwert über mir schwebt, dass man sagt, und wenn dann das Hauptverfahren kommt, dann wird das doch im Prinzip rausgenommen und dann wird es eben halt doch verboten. Das bedeutet auch für die Mitarbeiter natürlich eine Unsicherheit, die dann eventuell auch sagen, ist das überhaupt noch die Zukunft hier? Orientiere ich mich eigentlich schon rum? Das sind ganz wichtige Dinge, wobei ich glaube, dass die Menschen natürlich auch aus Überzeugung gern dabei sind. Und also erstmal Gratulation, und zwar egal wie, dass hier der Rechtsstaat ein kleines bisschen wieder nach oben gekommen ist.
Also ich denke mal, dass das Team, das Kompaktteam um den Chefredakteur Jürgen Elsässer hochmotiviert ist, weiterzumachen, denn man muss einfach die Kirche im Dorf lassen, auch wenn die Berichterstattung von Kompakt manchmal hart zur Sache geht, das kann man nicht anders sagen, so ist das gesamte Team an Aufklärung und Wahrheit interessiert. Und es ist wirklich so, dass diese Medien in dieser Zeit so wichtig sind wie gar nichts anderes mehr. Und Jürgen Elsässer hat nach diesem Urteil wörtlich vom größten Triumph in der Nachkriegsgeschichte gesprochen und einem Sieg David gegen Goliath. Die Demokratie habe über die Diktatur gewonnen. Ja, und Frau Faeser, das war am 16. Juli, also ist noch gar nicht so lange her, ein knapper Monat, da hat sie ja Kompakt verboten und die Räumlichkeiten morgens um 6 durchsuchen lassen. Und hatte ja auch, wir stellen das nachher nochmal ein, bei X geäußert, dies sei ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene.
Ja, das Ganze ist natürlich jetzt wirklich nur noch peinlich. Jetzt gilt es natürlich genau zu beobachten, wie die Massenmedien darauf reagieren. Ja. Ob die in derselben Größe, dieselben Überschriften mit derselben Vehemenz auch darstellen, dass Frau Faeser hier der Willkür offenbar doch erst einmal überführt wurde, sodass ein Verwaltungsgericht ganz klar gar nicht anders konnte, als diese Rechtsbrechung von Frau Faeser und damit des Staates hier dem Einhalt zu gebieten. Und das, obwohl die Richter nach wie vor und die Justiz weisungsgebunden ist gegenüber der Politik. Das ist ja ein doppelter Kahlschlag. Aber jetzt ist für mich interessant, gibt es jetzt wieder von der ARD in den Tagesthemen oder sonst wo wieder einen Kommentar in genau derselben Größe, wo drin steht, dass Frau Faeser im Prinzip eindeutig hier rausgenommen wurde und dass hier die Kompakt eindeutig hier erst einmal nach vorne gekommen ist. Das ist ja wichtig.
Also, ich bin gerade mal in die aktuellen Nachrichten reingegangen. Ja, doch, die Hofberichterstatter, die wissen, dass sie um die Meldung nicht drum herum kommen. Die Tagesschau hat vor einer Stunde, also bei uns ist es jetzt 11 Uhr vormittags, bei euch 4 Uhr, also um 3 Uhr nachmittags haben die veröffentlicht, Bundesverwaltungsgericht hebt Kompaktverbot teilweise auf. Der Tagesspiegel hat darüber berichtet, der Mitteldeutsche Rundfunk, der Spiegel, die haben getitelt Kompakt Doppelpunkt Verbot des rechtsextremen Magazins wird teilweise ausgesetzt und auch die Süddeutsche schreibt rechtsextremes Magazin Doppelpunkt Bundesverwaltungsgericht hebt Kompaktverbot vorläufig auf. Kompaktverbot und Kontaktverbot klingt ja irgendwie ähnlich.
Ja, da gibt es eine Wortverwandtschaft offenbar.
Ja, und überhaupt, also Wirtschaftswoche, Bayerischer Rundfunk, Fokus. Doch, doch, die melden das, aber wahrscheinlich ganz schnell jetzt in einer Meldung und dann sahen und hörten sie ihn nicht mehr.
Und mit dem Adjektiv des Rechtsextremen im Prinzip bei der Kompakt, aber nicht im Prinzip des Linksextremen. Der linksextremen Willkür von Frau Faeser. Das wird jetzt an der Stelle nicht mit reingebracht. Ich glaube ganz ehrlich, da hat sich das gesamte System auch einen Bärendienst erwiesen, weil jetzt natürlich Kompakt einen solchen Bekanntheitsgrad hat, dass es auch überall angekommen ist. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sogar sagen, ich kaufe mir einfach mal ein solches Magazin, mal sehen, was die wirklich so machen. Und nochmal ganz eindeutig, man muss mit den Aussagen überhaupt nicht übereinstimmen. Ich bin auch mit vielen Aussagen dort nicht überein. Ändert aber nichts an der Situation. Sie waren niemals strafrechtlich auffällig. Weder gegen Herrn Elsässer noch gegen das Kompaktmagazin gibt es juristische Anzeigen wegen Rechtsextremismus oder irgendwelche Verfahren, die eingerichtet wurden. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung natürlich, wenn man dann plötzlich von einem Tag auf den anderen einen Laden dicht macht, einfach weil er nicht ins politische Weltbild passt. Ja, das ist eine gute Nachricht heute.
Ja, ich bin ganz gespannt, wie das jetzt hier auch tatsächlich weitergeht. Ich habe hier gerade noch gesehen eine Meldung, dass auch Kubicki, ja, der FDP-Mann Kubicki, der Vize, der hatte ja auch Frau Faeser kritisiert dafür. Gut, da wird eventuell eine neue Diskussion entflammen. Auf jeden Fall an die Mitarbeiter, an die Kollegen, an den Herausgeber, den Chefredakteur Jürgen Elsässer. Herzlichen Glückwunsch an die Anwälte auch. Die haben offenbar da ganz harte Hunde.
Ja, auf jeden Fall. Und nochmal, das bezeugt nicht unsere Sympathie, sondern einfach nur, dass wir zufrieden sind und glücklich sind, dass eine Rechtsstaatlichkeit hier mal kurz aufflammt.
Ja, also vielleicht noch ein paar Hintergründe. Interessant dürfte die Begründung der Richter sein. Hier schreibt News, es bestünden laut Bundesverwaltungsgericht zwar keine Bedenken gegen die Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes, das unter Juristen für Diskussionen gesorgt hatte. Die Verbotsverfügung sei formell rechtmäßig. Ob Kompakt jedoch den Verbotsgrund des sich Richtens gegen die verfassungsmäßige Ordnung erfülle, könne derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Das Gericht schreibt wörtlich, einzelne Ausführungen in den von der Antragstellerin zu einst verbreiteten Print- und Online-Publikationen lassen zwar Anhaltspunkte, insbesondere für eine Verletzung der Menschenwürde, erkennen. Es deutet auch überwiegendes darauf hin, dass die Antragstellerin zu einst mit der ihr eigenen Rhetorik in vielen Beiträgen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen einnimmt. Zweifel bestünden jedoch, ob angesichts der mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit in weiten Teilen nicht zu beanstandenden Beiträge in den Ausgaben des Kompaktmagazins Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verletzende Passagen insgesamt derart prägend seien, dass das Verbot unter Verhältnismäßigkeitspunkten gerechtfertigt sei. Es stünden deutlich mildere Mittel als ein Verbot bereit, beispielsweise presse- und medienrechtliche Maßnahmen, Veranstaltungsverbote, orts- und veranstaltungsbezogene Äußerungsverbote sowie Einschränkungen und Verbote von Versammlungen. Ja, also das, wie würdest du das einordnen?
Also interessant ist hier schon mal die Argumentation, dass man von der Menschenwürde spricht, die eventuell tangiert werden könnte. Und das ist das große Problem, was wir haben. Der Begriff Würde ist kein ganz klar definierbarer und justiziabler Begriff, sondern der wird ganz bewusst ins Grundgesetz eingesetzt, um damit eine Tür zu haben, die man aufstoßen kann, weil Würde kann jeder für sich selbst definieren. Es heißt im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum heißt es nicht, die Freiheit des Menschen ist unantastbar? Da ist die Würde mit drin. Und da ist es wesentlich schwieriger, weil die Freiheit bedeutet ja lediglich nicht Willkür, dass ich alles machen kann, was ich will, sondern dass ich nur das machen kann, was den anderen nicht einschränkt. In seinem Sein, in seiner Ethik, in seiner Moral. Aber das Ganze ist eben halt kein Begriff der Würde. Und hier wird schon im Prinzip der Begriff der Würde wieder rausgezogen, um den entsprechend rauszudehnen und damit dann letztendlich eine Würde je nach Zeit Qualität, die man dann gerade hat. Was ist gerade in? Wie wird Würde gerade beschrieben? Klerus zum Beispiel ist ja auch eine Würde beispielsweise. Hochwürden gibt es zum Beispiel. Aber das sind eben halt genau diese Dinge, die man gerne einbaut.
Ich danke Ihnen oder euch, euer Merkwürden.
Genau, euer Merkwürden, Hochwürden und so weiter. Genau, das ist so.
So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu einer ähnlichen, wirklichen Breaking News. Wir hatten ja gemeldet, dass vor 4 Tagen ein Flugzeug in Brasilien abgestürzt ist, das auf dem Weg, glaube ich, Richtung Sao Paulo war. Und es waren 61 Personen an Bord, die haben das nicht überlebt. Da gehen jetzt einige Gerüchte in den sozialen Medien herum und wir waren da erst sehr vorsichtig, konnten das nicht einordnen. Aber jetzt, nachdem die britische Daily Mail, also voller Mainstream, diese Meldung bestätigt hat, wollen wir sie euch natürlich nicht vorenthalten. Denn es scheint an dem Gerücht einiges zuzutreffen, dass es sich bei einem Teil der beim Flugzeugabsturz vor 4 Tagen getöteten Passagiere um Wissenschaftler und Ärzte handeln soll, die den Zusammenhang zwischen mRNA-Impfung und Turbokrebs veröffentlichen wollten. In den sozialen Medien wurde behauptet, und das ist jetzt bestätigt durch die Daily Mail, dass nach dem Absturz unter anderem die Leichen von 6 weltweit führenden Onkologen und 2 Assistenzärzten identifiziert worden seien, die eben auf dem Weg sich befanden zu einer internationalen Konferenz in Sao Paulo. Und wie es heißt, wollten sie dort ihre Erkenntnisse vorstellen, wonach eben mRNA und Covid-Impfstoffe für die explosionsartige Zunahme von Turbokrebs und auch von Autoimmunerkrankungen verantwortlich sein sollen. Und was meldet die britische Daily Mail in der Überschrift schon? 8 Krebsmediziner, die ihr Leben der Rettung anderer gewidmet haben, sind unter den 62 toten Passagieren und Besatzungsmitgliedern des Fluges, der auf dem Weg zu einer Konferenz vom Himmel stürzte und in einem Feuerball explodierte. Und die werden auch zum Teil namentlich genannt, diese Mediziner, die sich auch im letzten Jahr ihrer Ausbildung zum Teil befunden haben und die eben auf dieser Krebskonferenz in Sao Paulo, das wird hier auch bestätigt, Informationen weitergeben konnten. Andreas, wir haben diesen Artikel eingestellt mit der Überschrift: Ist das alles Zufall?
Naja, das ist natürlich schon eine ziemlich heikle Geschichte, weil wir wissen natürlich nicht nur aufgrund der RKI-Files, denn wir müssen wissen, dass das Robert-Koch-Institut natürlich auch weltweit zu Unrecht hohes Ansehen genoss, wieder einmal, 2. Mal in den dunklen Teilen der Geschichte, weil man dachte, es handelt sich damit um eine unabhängige wissenschaftliche Institution und nicht um ein Spielball der Politik, wobei die Politiker wiederum letztendlich eine Art Kolonialpolitiker sind, denn sie unterliegen natürlich auch letztendlich dem Einfluss der angelsächsischen Achse. All diese Dinge spielen hier natürlich eine große Rolle und man hat Angst aufzufliegen. Das, was wir immer wieder sagen und fordern oder der Peter Hane zum Beispiel ganz klar sagt, er will Handschellen klicken hören, das ist keine Ankündigung von man will Rache, sondern man will eine Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen. Nur dann kann es sich nicht wiederholen. Nicht indem wir irgendwelche Schrauben drehen und meinen, wir können das jetzt irgendwie günstiger machen und besser machen, dass in Zukunft eben halt noch mehr Institutionen eingeschaltet werden. Nein, es muss Konsequenzen haben und davor hat man Angst. Und wenn dann solche Wissenschaftler unterwegs sind, die jetzt im Prinzip das Ausmaß einer Massentötung in den Raum stellen und beweisen können, dann wird natürlich irgendwann die Situation des Nachlässigen oder auch des Korrupten irgendwann übergehen in eine vorsätzliche Massentötung, Massenmord, Völkermord. Und genau diese Dinge, die kommen ja immer mehr auch in die Diskussion. Und wenn man nicht anfängt, endlich klar darüber zu diskutieren und sauber, exakt das Ganze wieder eindämmt, auch im Vokabular, dann werden genau diese Superlative, Mord und sonst was, die werden dann immer größer werden. Und dann entsteht wirklich der große Hass. Wir brauchen dringend Rechtsstaatlichkeit für alle Beteiligten, auch für die Täter übrigens.
Ich komme noch mal zu dieser Meldung zurück. Da gibt es tatsächlich bei all dem Drama auch Glück im Unglück. Denn die Fluggesellschaft hat gestern Abend bestätigt, dass 10 Personen, die den Flug gebucht hatten und ihn aber verpasst hatten, weil sie sich am falschen Flugsteig in Cascavel eingefunden hatten, dass diese 10 Personen natürlich wie durch ein Wunder gerettet wurden, weil sie eben nicht auf dieser Maschine waren. Und eventuell könnte ja von der Seite auch Aufklärung kommen. Wir stellen das hier nur in den Raum, also um Himmels Willen. Wir wollen keine neue Verschwörungstheorie in die Welt setzen, von denen gibt es ja schon genug und leider bestätigen sich auch viele irgendwann dann. Aber auffällig ist, dass diese Zusammenhänge alle mal.
Allein die Tatsache, dass es so, zum Beispiel, wenn ich das höre, allein vorstellbar ist. Ich bin ja mittlerweile schon so desillusioniert von diesen Methoden und Machenschaften bestimmter Deep States, bestimmter Hintergründe, bestimmter korrupten Politikern und so weiter und so fort. Alleine das zeigt schon ja auch, dass die Nerven schon ziemlich blank sind. Und das gilt auch für viele Personen. Und ich denke mal, der Großteil der Menschheit traut der Politik und den Darstellern der Demokratie, das sind ja Demokratiedarsteller, eben halt überhaupt nicht mehr. Und auch wenn sie mittlerweile vielleicht resigniert haben, aber unterm Strich gesehen, das Vertrauen ist weg und das spielt hier eine ganz große Rolle. Deshalb halte ich diese Dinge für vorstellbar, aber natürlich nicht bewiesen.
Genau. Als solches haben wir es jetzt hiermit deutlich gekennzeichnet. Ja, und dein Lieblingspolitiker, er war es doch schon immer, Andreas Jens Spahn. Der ist jetzt von Bürgern zu den RKI-Files befragt worden. Und es ist ganz spannend, wir haben auch das Video eingestellt, wo er, ich will es auch gar nicht werten, wie er sich da verhält. Nämlich, er behauptet einfach, dass es das ja sowieso die ganze Zeit an Informationen schon gegeben habe und das im Umlauf gewesen sei, was in den RKI-Files jetzt enthüllt wurde. Und er versteht das ganze Theater um die RKI-Files nicht. Dort stehe, das hat er eben wörtlich gesagt, nichts drin, was nicht schon bekannt ist. Mhm. Und natürlich werfen die Protokolle ein schlechtes Bild auf den ehemaligen Gesundheitsminister, denn er war ja gerade für diesen Zeitraum, den die Files behandeln, der Gesundheitsminister, und zwar die ganze Zeit 2021. Und er hat das jetzt bei einem Wahlkampfauftritt für seine CDU in Brandenburg, in Spremberg, da hatte er das gesagt, weil er vom Publikum eben konfrontiert wurde mit diesen brisanten Enthüllungen. Und er war bis Anfang Dezember 21 Gesundheitsminister bei Frau Merkel, bis er dann eben von Herrn Lauterbach, dessen Rücktritt ja jetzt auch laut gefordert wird, abgelöst wurde. Und Andreas, was glaubst du, wie es Herrn Spahn geht? Glaubst du, dass er genügend Ignoranz besitzt, um das durchzustehen? Oder was glaubst du, wie es in seinem Inneren eventuell aussieht?
Also die Politiker in führenden Funktionen haben alle bestimmte charakterliche Eigenschaften und die Ignoranz ist einer der wesentlichen Elemente, die man braucht dabei. Aber es ist auch kein Zufall gewesen, dass Herr Spahn noch bevor die RKI-Akten aufgeflogen sind, er sagte, wir werden uns viel zu verzeihen haben. Da hat sein schlechtes Gewissen mit Sicherheit schon irgendwie angeklopft. Und jetzt muss man eines mal sagen, der Herr Spahn sagt, es gibt nichts Neues als das, was schon bekannt war. Das stimmt ja auch. Wir wussten es letztendlich alles, aber die Politiker, genauso wie er und Lauterbach, haben es abgestritten, was bekannt war. Jetzt ist ja der Punkt erreicht, dass es nicht nur bekannt ist wie vorher, sondern bewiesen ist. Und bewiesen, dass dort Lügen eine große Rolle spielte und offenbar auch nicht nur Korruptionen und auch Geldgier, sondern auch noch ganz andere Faktoren, die man im Prinzip ich vielleicht gar nicht benennen sollte. Muss ich vorsichtig sein, was ich sagen will. Aber ich will damit nur sagen, die Daten sind jetzt alle offen und sie sind jetzt beweisbar. Und das war vorher eben halt in erster Linie erkennbar, aber die Beweise liegen jetzt auf den Tisch und zwar von den handelnden Personen selbst, nämlich Spahn, Lauterbach und alle, wie sie da waren. Ich möchte auch nicht vergessen Herrn Helge Braun beispielsweise, der ehemalige Bundeskanzleramtsminister beispielsweise, der sich auch als Arzt übrigens einen Bärendienst erwiesen hat, weil er die ganze Zeit erzählt hatte nach dem Motto, ja, alles wissenschaftlich überwiesen und er war letztendlich nichts anderes als ein Handlanger aus meiner Sicht, beziehungsweise ein Pharmavertreter. Und das war das Hauptproblem. Das kommt jetzt alles hoch.
Das war jetzt der nächste super Versprecher, den ich ganz toll finde in dem Zusammenhang, ein Freudscher, in alles wissenschaftlich überwiesen.
Habe ich geschrieben? Wissenschaftlich, ja, wissenschaftlich überwiesen, tatsächlich, ja, stimmt sogar. Habe ich nicht dran gemerkt, aber das war wieder so eins der typischen musterhaften Fehlausdrücke, die ich nutze. Und,
das wollte ich gar nicht monieren, sondern ich finde eigentlich wissenschaftlich überwiesen gar nicht so unfalsch oder richtig.
Ja, wissenschaftlich bewiesen und wissenschaftlich offensichtlich auch überwiesen.
Wir sind heute am Haare spalten, merkst du das?
Ja, ich spüre schon was.
Ach, ihr Lieben. Ja, was hat Herr Spahn bei der Wahlkampfveranstaltung noch alles so geäußert? Er hat davon gesprochen, das meldet Apollo News, dass die Corona-Maßnahmen ein Mittelweg zwischen keinen Maßnahmen und den teils geforderten Zero-Covid-Bestrebungen waren, bei denen sogar Wissenschaftler radikale Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und weitere Maßnahmen bis zur kompletten Auslöschung des Virus gefordert haben. Und er verwies dabei darauf, dass 70% der Deutschen die Maßnahmen im Großen und Ganzen richtig fanden und wörtlich dankbar seien.
Ja, das ist ja wirklich ganz toll, wenn er die jetzt heranführt. Das heißt, er führt jetzt die durchmanipulierte Masse heran als Beweis, die manipuliert wurde durch die Politik, durch das Hammer-and-Dance-Papier, was nochmal im Juni 2020 im Bundesinnenministerium nicht nur veröffentlicht wurde, sondern auch nach oben kam, um damit die Menschen letztendlich in eine Angst zu bringen. Und dass die einfach strukturierten Menschen dann natürlich sagen, okay, ich hatte eine wahnsinnige Angst, ich traue mich nicht, auch irgendwelche Fragen zu stellen. Das Hauptproblem ist, dass viele Menschen sich gar nicht trauen zu hinterfragen, weil sie auch die geistigen und auch intellektuellen Ressourcen einfach nicht haben, einfach hinter die Dinge sehen zu wollen überhaupt, sondern alles als gegeben hinnehmen, als Politiker gegeben hinnehmen. Und die jetzt als Beweis heranzuführen, 70% der Manipulierten sind eigentlich der Meinung, dass das alles gut war. Daran sieht man mal, wie primitiv mittlerweile die Argumentationskette auch eines Herrn Spahn ist.
Ich finde aber noch heftiger, dass alle dankbar seien. Ja. Dankbar heute, er spricht ja nicht davon waren, sondern seien, schreibt jedenfalls Apollo News, also das finde ich schon ziemlich heftig. Einer der wohl bekanntesten Sätze von Spahn ist der von der Pandemie der Ungeimpften, hat ja Lauterbach auch sehr gerne und dankbar übernommen. Und das ist eine Aussage, die ja vom RKI intern kritisiert wurde. Das geht ja aus den Files hervor. Und die haben das als aus fachlicher Sicht nicht korrekt eingestuft. Und das RKI hatte in dem Zusammenhang weiter dann festgestellt, das sagt der Minister bei jeder Pressekonferenz. Vermutlich bewusst, kann eher nicht korrigiert werden.
Also wenn es heißt, das RKI sagte, es wäre nicht korrekt aus fachlicher Sicht, diese Pandemie der Ungeimpften zu nutzen. Nicht korrekt ist nichts anderes als die Umschreibung für falsch. Mit anderen Worten, das RKI mit Wissenschaftlern hat deutlich gesagt, dass diese Aussage der Pandemie der Ungeimpften falsch ist und nicht den Tatsachen entspricht. Punkt. Und trotzdem wurde dieses Ding weiter nach oben gehypt, obwohl alle wussten, dass es falsch war. Es tut mir leid, da kann ich ja nicht mehr sagen, der hat sich versprochen oder das Ganze zu oberflächlich dargestellt, sondern er hat hier bewusst Lügen eingesetzt, um die Menschen in Panik zu bringen, um dann zu sagen, dass diese in Panik gebrachten Menschen zu 70% zufrieden sind und auch noch dankbar dafür, dass es so gemacht wurde. Es ist einfach nur erbärmlich.
Ja, und Herr Spahn, der hatte sich ja in seiner Zeit als Gesundheitsminister zum Beispiel für die radikale Ausgrenzung von Ungeimpften eingesetzt. Er hatte die 3G- und 2-Regelungen eingeführt und er hielt 2G für das ganze Jahr 2022 für denkbar. Ja, und Herr Spahn, der ja laut jetzt der enthüllten RKI-Protokolle ziemlich überführt ist, das Ganze aber als Theater abtut, der setzt sich nach eigenen Worten für eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Zeit ein. Ja, kommt halt drauf an, wer dieser Enquete-Kommission vorsteht, ihr Lieben. Ich glaube nur all den Statistiken, die ich selber gefälscht habe, nach diesem Motto. Aber wusstest du, dass Herr Spahn in einer möglichen unionsgeführten Bundesregierung schon wieder als Minister gehandelt wird?
Also wundern tut es mich nicht, weil das ist ja mehr oder weniger nur so ein Stühlchen, wechsel dich und unterm Strich gesehen bleibt immer alles beim Alten. Man muss ja mal merken, wenn man beispielsweise wählen geht, egal wen, dann spielen mal die einen Regierung und die anderen sitzen auf der Oppositionsbank und dann wechselt das mal wieder. Und wer keine goldenen Löffel klaut, der bleibt auch letztendlich da. Und wenn dann eine neue Partei sich wagt, als Opposition reinzubringen, dann wird einfach das Parlament von 500 Abgeordneten auf über 700 erhöht, dass die Alten trotzdem noch drin bleiben können. Das ist ja die Methodik, die so ganz offensichtlich vor uns liegt. Ja, das glaube ich schon. Also Herr Spahn hat sich da wirklich eine ganze Menge erlaubt und das ist eigentlich unfassbar. Aber ich glaube auch nicht, dass diese neue Regierung überhaupt einen Herrn Spahn noch mal zulassen kann, mangels auch Stimmen, die dann kommen.
Ja, also ich denke auch, man stellt sich immer vor, dass man da noch irgendwie durchrutscht, trotz dem Dreck, den man schon am Schuh hat und hofft immer noch. Aber ihr Lieben, auch die ihr in solche Dinge involviert seid, ich weiß nicht, Herr Spahn wird jetzt hier vielleicht nicht gerade zuhören, aber jemand aus seinem Umfeld vielleicht. Wir sind in einer Zeit jetzt, wo alles ans Licht kommt und wo keiner mehr durchrutscht.
Genau, und deshalb brauchen wir auch keine Enquete-Kommission. Ich meine, wenn Herr Spahn schon selbst eine Aufarbeitung fordert, dann geht es jetzt nur noch darum, den schlimmen Weg vor Gericht zu umgehen und dann in einer politischen Gruppierung abgehandelt zu werden, wo die eigenen Leute letztendlich auch die Richter stellen. Das ist nämlich bei Enquete-Kommissionen so, dass es die politische gerade untereinander selbst macht. Und wenn die natürlich irgendwann alle Dreck am Stecken haben, dann besteht natürlich auch die große Gefahr, dass man sich auch gemeinsam wieder reinwäscht. Und wir brauchen noch einmal eine ganz klare strafrechtliche Aufarbeitung. Und wenn einer übrigens straffrei sein muss, weil er schuldfrei ist, ja, dann wird er ja auch freigesprochen. Dann hat er überhaupt nichts zu befürchten. Also ich würde Wert drauf legen, wenn ich unschuldig wäre, dass ich vor einem Strafrichter komme unter diesen belastenden Beweisen, alleine, dass damit höchstrichterlich meine Unschuld dann auch bewiesen werden kann.
So, und während wir darüber sprechen, tagt heute der WHO-Notfallausschuss wegen Affenpocken. Also M-Pox nennen die das ja jetzt. Und zwar hatte ja am Montag die afrikanische Gesundheitsbehörde CDC den Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und den Nachbarstaaten bereits als gesundheitliche Notlage erklärt, und zwar inzwischen für den gesamten afrikanischen Kontinent. Und diese Affenpocken, die will man nicht mehr so nennen, obwohl das M für M bei M-Pox für Monkeypox steht. Also es heißt im Prinzip immer noch Affenpocken. Da ist jetzt die WHO in Genf dran und wird vielleicht gerade jetzt in diesen Stunden diese Sitzung, diese Konferenz beenden. Und wir werden sehen, was da rauskommt. Wir halten euch natürlich hier im Kanal auf dem Laufenden. Denn es könnte dann natürlich auch wieder diese Notstandsmaßnahmen ausgerufen werden.
Naja, also ich wundere mich auf jeden Fall nur noch darüber, dass sich dieses Thema wiederholen soll. Und ich wundere mich auch darüber, dass die Schweiz, die ja ganz besonders unabhängig sein will, die sich also nicht an irgendwelche Machtstrukturen ranhängt, ausgerechnet diese auch über erwiesenermaßen gefährlichen Weltgesundheitsorganisation, dass sie die überhaupt in ihrem Land lassen. Das heißt, in Genf, dort werden jetzt Entscheidungen für die Welt geführt. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr dramatisch. Und wenn ich Wert drauf legen würde in meinem Staat, dass wir unabhängig sind und uns nirgendwo im Prinzip willfährig ranhängen, dann würde ich dafür sorgen, dass der Verein ausgewiesen wird. Ich kann das ehrlich gesagt kaum verstehen, dass das alles so läuft.
WHO berät über eine, jetzt haben wir den Begriff, gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite. Es heißt zwar hier, dass das zunächst mal gar nichts bedeutet, aber bitte, bitte, falls ihr ein gutes Erinnerungsvermögen habt, das noch nicht überschrieben wurde und der Hippocampus noch nicht so geschrumpft ist, wie Michael Nils das ja auch angeführt hat, wie es sein kann in den heutigen Zeiten, dann erinnert euch bitte daran, wie schnell es damals ging mit der Mikrobe, wo es am Anfang auch hieß, ja, pff, macht doch überhaupt nichts und zack, waren die Grenzen zu. Die Flughäfen waren zu, alle möglichen Übergänge waren gesperrt. Man kam nicht mehr zueinander, man wurde monatelang getrennt. Es wurden die Alten von den Jungen getrennt, die Kinder aus den Schulen rausgeholt. Andreas, ich verstehe es eigentlich nicht. Ich weiß, es ist immer wieder das gleiche Thema. Ich verstehe es eigentlich nicht, dass Sie es offenbar wirklich noch mal versuchen.
Naja, also ich wundere mich auch, zumal ja nun auch bestimmte wirklich hochrangige Experten von einem Staatsverbrechen sprechen. Bestimmte hochrangige Experten die ganzen Dinge auch angekündigt haben. Wenn ich dran denke an einen Herrn Professor Bhakti, ein hoch angesehener Wissenschaftler aus Mainz kommt er, glaube ich. Und wenn ich mir ansehe, Herrn Dr. Wodak beispielsweise, ein hervorragender Mann, der ja die gesamte Szene, wie wir sie heute erleben, diese gesamte Entwicklung, die wir heute rückverfolgen, die sie genau so vorhergesagt haben und die eigentlichen Probleme ja nach wie vor noch explodieren. Denn die Schäden, die Folgeschäden, die beginnen ja jetzt erst richtig zu wirken. Das geht ja bis dahin, dass Menschen eben halt sich nicht mehr wehren können, resigniert haben, psychisch am Ende sind. Und genau hier müssen wir anfassen. Es handelt sich eben halt nicht nur um irgendeine Situation, dass die Menschen gut durchgekommen sind, wie man sagt. Nein, es handelt sich um eine Zerstörung vieler Menschenleben, vieler Menschengesundheiten. Und wenn ich mir Deutschland angucke, eine gesamte Ökonomie, die man quasi zu einem Scherbenhaufen verwandelt hat. Unendlich viele gesunde Unternehmen, die einfach den Bach runtergegangen wurden durch Beamte, die sich keine Sorge machen müssen um ihr weiteres Gehalt oder ihre Pension.
Und wie würdest du die folgende Meldung jetzt einordnen? Die ist veröffentlicht worden von Epoch Times, aber das sind durchaus nicht die einzigen, denn in Deutschland soll ab September, das ist übrigens der nächste Monat, der europäische Impfpass getestet werden. Und zwar hat man vor, eine EU-weite Einführung für 2026 vorzusehen. Jetzt übt man den Einsatz der European Vaccination Card, also EVC oder EVC, startet neben Deutschland in Belgien, Portugal, Lettland und Griechenland. Das hat die Plattform Vaccines Today mitgeteilt. Dieser Impfpass wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter gedruckte Karten, per Post versandte Exemplare und digitale Versionen für Smartphones. Und die EVC ist Teil des EuvaBECO-Projekts. EuvaBECO heißt European Vaccination Beyond COVID-19. Offiziell heißt es dazu, dass das Vorhaben dazu diene, die Resilienz und Vorbereitung Europas auf zukünftige Gesundheitsbedrohungen zu stärken. Auf der Karte können alle Daten abgespeichert werden, um den Impfstatus des Eigentümers überall in Europa nachverfolgen zu können. Und dieser Impfpass soll den Bürgern, wörtlich heißt es hier, Kontrolle über ihre Impfdaten geben und ihnen so die Verwaltung, Überprüfung und Weitergabe ihrer Impfdaten erleichtert. Dies sei ein Instrument, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu fördern.
Ja, das Geschichte wiederholt sich irgendwie. Man kann ja Menschen irgendwie kennzeichnen mit irgendwelchen Emblemen, beispielsweise an der Bluse oder am Hemd oder an der Jacke oder eben halt auch mit einem Impfpass, um ihnen dann Zutritt zu gewähren und so weiter. Ich erkenne nicht, dass die Menschen die Frage sich stellen, muss ich eigentlich wirklich alles wiederholen? Und das Ganze jetzt in einer noch weit härteren Art, als wir es jemals erkannt haben. Man kann es nur noch fassungslos hier zur Kenntnis nehmen, was man vorhat.
Spannend sind diese Zusammenhänge, wie Epoch Times schreibt. Der Impfpass wurde entwickelt vom Global Digital Health Certification Network. Und das zeichnete bereits während Corona für das digitale Covid-Zertifikat der EU verantwortlich. Und dieses Global Digital Health Certification Network wird verwaltet, was glaubst du, von wem?
Na, von der Weltgesundheitsorganisation vermutlich.
Genau. Und man begründet das damit, dass die Authentizität der digitalen Impfnachweise somit sichergestellt werden kann.
Ja, also die Möglichkeiten, dass einer eventuell mit einem gefälschten Pass rumläuft, das sind ja einige Leute wohl gewesen, die das gemacht haben, den man heute ja eigentlich beglückwünschen müsste, wenn es denn nicht strafbar wäre. Aber unterm Strich sind das diejenigen, die keine mRNA-Behandlung erhalten haben. Und ich kenne einige Leute, die sich haben spritzen lassen mit diesem mRNA, die gesagt haben, heute sagen, würde ich das alles wissen, hätte ich auch einen gefälschten Pass gehabt und ich würde eines mich sowieso nie wieder impfen lassen. Nun werden wir sehen, wenn die neuen Affenpocken kommen oder diese neuen Mpox, ob die Leute dann wirklich so stabil sind oder sich dreimal hintereinander im Prinzip durch die Hecke ziehen lassen.
Und wir wissen nicht, ob die Affenpocken jetzt ablenken sollen von der Vogelgrippe, die ja auch plötzlich ausgebrochen ist und dafür sorgt, dass Millionen Tiere abgeschlachtet werden. Damit natürlich auch, wenn Geflügel, Kühe, Schweine getötet werden müssen, natürlich auch die Lebensmittelproduktion weltweit dezimiert wird, wo wir ja nun auch wissen, dass da gewisse Leute ziemlich interessiert dran sind, damit sie dann ihren mRNA-Salat und Gemüse, also damit behandelt es, und eben auch das künstliche Fleisch, wo sie auch viel Geld investiert haben in Patente, auf den Markt bringen können. Es ist übrigens nicht nur dieser globale Impfpass geplant, sondern daneben plant dieses EUVABECO weitere Instrumente. Dazu gehört etwa ein klinisches Entscheidungssystem mit Impfempfehlungen, ein Screening-Tool zur Identifizierung und Einladung gefährdeter Bevölkerungsgruppen, ein elektronisches Produktinformationsblatt, das den länderübergreifenden Transfer von Impfstoffen ohne Neuverpackung ermöglicht, sowie ein Modellierungs- und Prognoseinstrument zur Bewertung der Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und diese Pilotprojekte von EUVABECO zielten darauf ab, wörtlich, den Weg für andere Länder zu ebnen, indem sie die Terminologie von Impfstoffen harmonisieren, eine gemeinsame Syntax entwickeln, die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Gesundheitseinrichtungen gewährleisten und die Pläne zur Umsetzung von EWC, also diesem Impfpass, eben auch verfeinern. Und diese Pläne würden 2026 veröffentlicht und das Ganze würde dann in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden.
Richtig. Die Untertanen werden jetzt alle etikettiert. Das ist die Situation. Wie Soldaten, wie Uniformen bekommt jeder sein Etikett und mit diesem Etikett darf er dann draußen rumlaufen. Wenn er das nicht hat, dann darf er das eben halt nicht. Und das Ganze wird dann natürlich nur eine Frage der Zeit sein, bis der Letzte dann sagt, okay, ich ordne mich dann auch unter. Soweit der Gedanke derjenigen, die diese Dinge installieren. Auf der anderen Seite haben wir eine explosionsartige Erkenntnis von vielen Menschen, die immer stärker werden. Und an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass wir erkennen müssen, dass wir jetzt auch sagen, auch wenn Wahlen zum Beispiel keine Rolle spielen, und Wahlen nicht tatsächlich etwas verändern insgesamt, dass es jetzt schon sehr wichtig ist, dass im Moment die Menschen wissen, wir haben jetzt noch diese Karte, bestimmte Leute in den Parlamenten dringend auszutauschen. Bei all diesem Hass und Hetze, der von der linken Seite gegenüber der eigentlichen Opposition gebracht wird. Und ich habe gestern gehört, interessanterweise von Julian Reichelt, dieser Aufruf, nämlich jetzt Thüringen und Sachsen die Wahl, wo er sagt, wir können diesen ganzen Wahnsinn verhindern, auch im Bund, wenn keiner mehr die Grünen wählt. Das ist entscheidend. Wenn alle zur Wahl gehen, viele haben jetzt aufgegeben und gesagt, ich gehe nicht mehr zur Wahl. Jetzt könnte der Punkt kommen, wo man dann doch zur Wahl gehen sollte, weil sonst die Nichtwähler letztendlich dem System zugerechnet werden. Wenn man aber konkret dagegen wählt und eben halt nicht diesen rot-grünen Moloch wählt, der immer tiefer einsteigt, das ist die Aussage von Herrn Julian Reichelt, dann lässt sich das System auch nachhaltig noch verändern.
Ja, aber entschuldige bitte, was bleibt denn übrig, wenn rot-grün nicht mehr, was bleibt dann? Schwarz, die CDU oder gelb, die FDP? Die FDP ist mit in der Ampel. Die FDP würde genauso mit den Unionsparteien kollaborieren. Und die Unionsparteien, Frau Merkel, Herr Spahn beispielsweise, die haben nun nicht gerade durch freiheitliche Maßnahmen geglänzt.
Das stimmt, natürlich stimmt das Ganze. Und wir sehen das ja auch jetzt, wie die CDU sich positioniert. Und das ist ja schon wieder ein Andienen der Grünen. Unterm Strich gesehen würde es aber reichen, wenn die Roten und die Grünen unter die 5%-Hürde gedrückt werden würden. Dann könnte man nicht mehr viel machen. Man sollte auch sehen, natürlich würde ich auch die CDU nicht wählen. Aber es gibt zum Beispiel Bündnis Sahra Wagenknecht, es gibt die AfD. Da sollte der
Werteunion.
Werteunion gibt es auch, ganz wichtig. Die kann man beispielsweise, wenn man die alle über 5% bekommt, auch die Werteunion, Sahra Wagenknecht sollte drüber liegen, AfD liegt ganz weit vorne, könnte eine komplette Veränderung der Politik stattfinden. Und dann wird auch in dem Moment die Gruppierung der Justiz, der Polizei und so weiter sich relativ schnell unterordnen, weil sie dann wieder klare Strukturen haben. Sie sind natürlich jetzt auch verunsichert und sagen, wir haben Angst vor der AfD. Wir müssen sehen, dass wir uns sichern. Wir müssen sehen, dass wir die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten. Ich frage mich, welche Rechtsstaatlichkeit denn? Ich lache mich tot. Es ist keine Rechtsstaatlichkeit mehr vorhanden. Und jetzt gibt es irgendwann nur noch den Punkt, wo man dann mit solchen Methoden die großen Parteien unter die 5%-Hürde bringen muss. Das ist die einzige Möglichkeit, sagt Julian Reichelt.
Ich will noch mal ganz kurz die Information euch geben. Die Plattform Vaccines Today, über die wir gerade schon gesprochen haben, die hier auch kollaborieren für diesen digitalen Impfpass in EU-Ländern, die beschreiben sich selbst als Forum, in dem über Impfstoffe und Impfungen diskutiert werde. Ich glaube, viele haben die Nase voll von Diskussionen über Impfstoffe und Impfungen. Hier heißt es weiter, die Zielgruppe für Vaccines Today ist die breite Öffentlichkeit und andere Personen in Europa, die an Impfungen interessiert sind. Dieses Portal wurde gegründet von einer Impfstoffgruppe innerhalb der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, dem Berufsverband der pharmazeutischen Industrie in Europa. Und dieser Interessenverband gründete sich schon 1991 mit dem Ziel, der Impfstoffindustrie in Europa eine Stimme zu geben. Und diese Gruppe wird vertreten von Impfstoffunternehmen aller Größenordnungen, die auf dem Kontinent tätig sind. Sie umfasst derzeit alle großen globalen, innovativen und forschungsbasierten Impfstoffunternehmen, einschließlich, wie es hier heißt, kleiner und mittlerer Unternehmen. Und dazu gehören unter anderem Pfizer, CSL, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca und so weiter. Und Vaccines Today ist wiederum, wer hätte das gedacht, ein Mitglied des von der Weltgesundheitsorganisation geleiteten Projektes Vaccine Safety Net.
Ja, und das ist ein weiterer Beweis dessen, was wir hier jeden Tag sagen und es man selbst auch kaum noch hören kann. Es handelt sich um eine reine Lobbyorganisation, die die gesamte Politik steuert. Das ist die Situation. Wir brauchen wieder eine Demokratie, in der die Menschen auch wieder berücksichtigt werden. Und das findet zurzeit nicht statt.
Es hat ein, wir wechseln das Thema jetzt, es hat ein legendäres Interview stattgefunden zwischen Elon Musk und Donald Trump. Und wir haben uns Teile davon angesehen. Also mein Eindruck ist, da haben zwei sehr kluge Menschen, die sehr mutig sind, über Dinge gesprochen. Gehen wir gleich kurz ins Detail für alle jene, die es nicht gesehen haben. Die haben gesprochen über das Schicksal der Welt und über das, um was es jetzt geht. Und was haben unsere Mainstream-Medien daraus gemacht? Wir haben heute, ich glaube, das hat Horizont als Collage hier fertig gemacht. Die haben also getitelt mit unglaublichen Schlagzeilen.
Ja, also die Kollegen von Horizont machen hier wirklich eine gute Arbeit und die bringen es immer so schön auf den Punkt. Also wir sehen hier ein Sammelsurium der deutschen Hofberichterstatter, ob das jetzt Fokus ist, Süddeutsche Zeitung, Bild oder ZDF heute oder auch ARD, Taz, Spiegel, Berliner Morgenpost und so weiter. Dann stehen die Überschriften Zeit vertrödeln mit Elon Musk und Donald Trump. So schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die Bild schreibt, Trump-Auftritt wird zum Musk-Desaster. Fokus schreibt, Trump dreht völlig durch, doch der schleimende Tesla-Mann schießt den Vogel ab. Das alles als Überschriften, das zieht sich komplett durch, wie die Frankfurter Rundschau schreibt, Hass, Lügen, Rassismus. Diese teils abstrusen Thesen polterte Trump im Interview mit Elon Musk. Und das ist dann im Prinzip bis zur Frankfurter Allgemeinen der Rechtsruck von Musk und so weiter. Also es ist wirklich eine so peinliche Collage aller Überschriften, denen fallen gar keine Vokabeln mehr ein, weil sie so schäumen. Also das ist tatsächlich nur noch ein Ausspucken von irgendwelchen Überschriften. Es ist schon unfassbar zu sehen.
Jo, und nochmal, es war ein hochinteressantes Gespräch. Erstmal hat es angefangen damit, dass es nicht anfangen konnte, weil angeblich es eine Cyberattacke gegeben hatte. Jedenfalls hat das Elon Musk so verkündet bei X. Und dann hat Elon Musk auch Donald Trump angeboten, dass er durchaus in einer möglichen Regierung unter Donald Trump ab November mitarbeiten könnte. Hat sich also beworben um einen Job bei den Republikanern in der Regierung. Und er hat gesagt, er ist bereit, eine Position zu übernehmen, um die Staatsausgaben einzudämmen. Sein Zitat, das wörtliche, ich denke, es wäre großartig, eine Kommission für die Effizienz der Regierung zu haben, die sich diese Dinge ansieht und sicherstellt, dass das Geld der Steuerzahler, das hart verdiente Geld der Steuerzahler, auf eine gute Art und Weise ausgegeben wird. Ich wäre glücklich, in einer solchen Kommission mitzuarbeiten.
Ja, das klingt ja erst einmal nicht schlecht, denn wenn ich sehe, wofür die Gelder da so verbraten werden in USA, genau wie in anderen Regierungen, da wäre es schon schön, wenn sich einer mal darum kümmert, wie man tatsächlich auch hoheitlich anvertrautes Geld sinnvoll ausgibt. Und natürlich auch mit einer hohen Verantwortung, weil man weiß, es ist fremdes Geld. Aber es ist mittlerweile genau die andere Situation. Man gibt das Geld einfach willkürlich aus. Wir sehen das an den SMSen beispielsweise mit Frau von der Leyen, indem sie da Millionen an Impfungen bestellt hat, die man anschließend entsorgen muss für viel Geld. Ich sage einfach, wäre es deren eigenes Geld, würden solche Entscheidungen weitaus schlechter fallen.
Also du meinst, Elon Musk hat als Unternehmer gesprochen, der ist ja nun Tesla-Elektroautohersteller, ihm gehört die Weltraumfirma SpaceX, er ist mit X, ehemals Twitter, ganz vorne. Das heißt, er muss ja als Unternehmer über Ausgaben besonders intensiv nachdenken.
Genau so. Wohlstand erreicht man nicht durch das Geld, das man verdient, sondern durch das Geld, das man nicht wieder ausgibt. Und wir haben sowohl mit Donald Trump, der ja auch eine jahrzehntelange Unternehmergeschichte hat mit vielen Höhen und Tiefen. Und man kann von ihm halten, was man will. Und ich bin mit vielen übrigens nicht einverstanden, was er macht und auch aus seiner Gruppierung kommt. Aber er ist ein Krisenmanager. Was man jetzt braucht, sind Krisenmanager. Und auch Elon Musk ist jemand, der gezeigt hat, dass man ein Unternehmen aus den Boden stampfen kann, und ein hervorragender Unternehmer. Und genau das ist die Qualität, die wir brauchen, nämlich Unternehmer, die wissen, dass wenn sie beispielsweise bestimmte Ergebnisse nicht erzielen, dass sie dann auch wieder weg vom Fenster sind. Und das ist das Problem, was ein Beamter überhaupt nicht kennt.
Die Grünen schon gar nicht. Die haben ja sowas noch nie gemacht oder sind damit in Berührung gekommen. Ja, Herr Trump hat bei dieser Veranstaltung auch gesprochen über die Einwanderungspolitik, die er machen würde, also die Massenmigration abschaffen. Er hat umfangreiche Abschiebungen angekündigt, also wörtlich: Wir werden die größte Deportation in der Geschichte unseres Landes erleben. Da kann man das offenbar straffrei einfach aussprechen. Und er hat außerdem, der gute Herr Trump, seine Behauptung wiederholt, er hätte den Einmarsch Russlands in die Ukraine verhindern können. Und über das Verhältnis mit dem russischen Präsidenten Putin sagt er: Ich hatte eine gute Beziehung zu Putin. Ich hoffe, dass ich wieder gut mit ihm auskommen werde. Gut miteinander auszukommen, das ist eine gute Sache.
Ja, und aus diesem Grunde gibt es auch so viele Sympathisanten in Europa gegenüber dem Donald Trump und auch viele Amerikaner, weil sie nämlich einfach die Nase gestrichen voll haben, wenn sie schon verslammen und immer mehr in die Armut geraten, dass dann noch eine Politik letztendlich das Ganze auf die Spitze treibt und dann auch noch Kriege inszeniert und aus dem Boden stampft regelrecht. Und genau das ist der Punkt. Und ich glaube, der Zeitpunkt wird kommen. Und ich denke an diese Bilder zwischen Donald Trump und Putin gern zurück, indem sie freundlich, lächelnd, sich händeschüttelnd verstanden haben. Zumindest wirkte es so. Das gibt auch Vertrauen für jeden Bürger. Wir brauchen Politiker, die sich verstehen und keine, die sich hassen und dann irgendwelche jungen Leute in den Krieg schicken, die sich nicht einmal kennen, sogar andere Sprachen sprechen, sich definitiv nicht hassen, sich aber gegensätzlich abschießen, abknallen und ermorden müssen, während die Alten im Prinzip die Eier dazu nicht in der Hose haben. Entschuldigung.
Tja, Mai, red wie du magst. Herr Trump hat dann auch sich geäußert zum Klimawandel und den Gefahren, den angeblichen Gefahren des Klimawandels, und sagt, die größte Bedrohung sei nicht die globale Erwärmung, bei der der Meeresspiegel in den nächsten 400 Jahren um einen halben Zentimeter ansteigen wird. Er sagt, dann haben sie mehr Grundstücke am Meer. Er sagt, das ist nicht die größte Bedrohung, sondern die größte Bedrohung sei eine weltweite nukleare Erwärmung. Damit meint er ja wahrscheinlich die Anzahl der Länder neben den USA, die über Atomwaffen verfügen.
Ja, natürlich. Und das ist eine ganze Logik. Wir reden über Umweltschutz, in diesem Fall im Bereich der Klimaerwärmung, und legen unsere gesamte wirtschaftliche Aktivität der Mehrwertschaffung nicht darauf, die Erde besser zu machen, die Massenabsägungen von Bäumen, von Regenwäldern zu verhindern, Alternativen anzubieten, Konzepte für eine gesündere Welt zu machen, das Plastik aus den Meeren wieder herauszufischen, sondern wir wollen jetzt nur noch Waffen produzieren und das in der übelsten Form. Und diese thermische Erwärmung, die übrigens stattfindet, wenn so etwas kommt, ist nicht ohne.
Ja, wir wechseln das Thema. Und Andreas, mich hatte eine Meldung stutzig gemacht, das kommt von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Der Rüstungskonzern Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Lock Performance. Dem vereinbarten Kaufpreis, heißt es hier, liege ein Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar zugrunde. Und mit den rund 1000 Mitarbeitern erwirtschaftete Lock Performance beträchtliche und auch wachsende Umsätze. Und mit dem Kauf baue Rheinmetall seine Marktposition in Nordamerika aus und stärke die Position im Wettbewerb um volumenstarke Großaufträge in den USA. Kannst du das für uns einordnen?
Naja, also erstmal muss man dazu sagen, der Name Rheinmetall der täuscht ja ein bisschen. Man glaubt ja, es handelt sich um ein urdeutsches Unternehmen mit deutschen Aktionären. Und wenn man sich dann anguckt, wie ist denn das Unternehmen Rheinmetall aufgebaut? Und während ich das sage, habe ich gerade mal die Aktienstruktur von Rheinmetall mal aufgerufen. Und hier sehen wir zum Beispiel, der größte Aktionär, der beteiligt ist mit 1,185 Milliarden Euro, ist beispielsweise die Capital Research and Management Co. Und dann nehmen wir mal die Fidelity Management Research, ist die zweite, Wellington Management Co. Dann FMR Investment Management UK Limited. Also alles Unternehmen, die nicht in Deutschland sind, sondern amerikanische oder vor allem britische, auch teilweise australische sind mit drin. Und mit anderen Worten, Rheinmetall ist ein internationaler Konzern, der eine Produktionsbasis in Deutschland hat. Und wenn wir uns den ersten mal ansehen, den Capital Research and Management Co., das ist also der erste und der größte Investor und Aktionär von Rheinmetall. Wenn wir da mal reingucken, da stellen wir fest, da ist der erste Aktionär wiederum von, die haben ja auch wiederum Aktionäre, denen der Laden gehört. Also der größte Anteilseigner von Rheinmetall gehört dann zum Beispiel Microsoft Corporation, Broadcom Incorporation, Meta Plattform, also es ist auch Facebook wieder mit dabei und so weiter, Amazon, also Bezos ist auch mit dabei und so weiter. Also was man damit sagen muss, ist, dass es sich bei Rheinmetall um einen internationalen Konzern handelt und nicht um einen rein deutschen. Und wenn die jetzt in USA neue Produktionsanlagen dazu kaufen, dann bedeutet das, dass in Zukunft eben halt mehr in USA produziert wird und die noch mehr Gewinne wiederum nicht an die deutsche Aktionäre geht, weil die einfach nicht, die einfach nur in der Minderheit sind gegenüber den Großen. Mit anderen Worten, das ist ein amerikanisches Modell der Verschleierung, die Gelder für die Rüstung im Prinzip deutsch aussehen zu lassen.
Mhm. Und wie würdest du dann diese Meldung einordnen von Tichys Einblick? Überschrift: Habeck und Pistorius planen den Staatseinstieg in die Rüstungsindustrie. Die wollen sich also an Rüstungsfirmen beteiligen. Der Staat soll das machen. Und man nennt hier der Autor, ich glaube, es ist Klaus-Rüdiger May, der benutzt im Zusammenhang mit der sogenannten Klimawende den Begriff Klimaplanwirtschaft, die immer näher rücke. Aber er sagt, den Begriff müsse man nun erweitern, denn jetzt gehe es um eine Klimakriegsplanwirtschaft. Habeck wolle nicht nur Klimaminister sein, sondern auch als Rüstungs- und Kriegsminister agieren.
Ja, das ist alles sehr eigenartig, was hier läuft. Also wenn der Staat letztlich hier Flagge zeigt und über die KfW, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine Bank, die gehört quasi den deutschen Bürgern. Und die wird jetzt genommen und gibt jetzt quasi Gelder nach Belieben raus und gibt dann eben halt auch Sicherheiten raus, damit Kredite laufen können. Und dann kommt so die Situation, dass man sagt, okay, das Risiko beim Misserfolg dieser Investitionen, das trägt dann eben halt der deutsche Bürger. Das ist die Aussage. Da muss man sich mal fragen, wie sieht denn der Erfolg aus? Der Erfolg bedeutet, dass möglichst viele Länder platt gemacht und zerstört wurden und man damit neue Gebiete erobert und annektiert, offenbar, um damit den Volk auch, also auch eine Art Erfolg dann zu manifestieren, um ihn auch überhaupt erst einmal ausrechnen zu können. Und das ist ja eigentlich eine völlig absurde Geschichte. Mit anderen Worten, es heißt nichts anderes, Steuern werden umgelenkt, um damit die Waffen zu bauen. Und das findet jetzt schon statt. Aber man will hier außerhalb dieser Rahmenbedingungen der Verschuldungskriterien raus. Weil es gibt ja eben halt eine bestimmte Verschuldungsobergrenze. Und die versucht man dann über diese KfW-Methoden zu umgehen. Eigentlich ein widerliches System, wo die Menschen, die anschließend von den Waffen umgebracht werden können, dass die Menschen das auch noch mitfinanzieren.
Ja, also ich glaube, da brauche ich jetzt nichts mehr zu kommentieren, weil wir noch einen sehr spannenden Artikel haben, beziehungsweise würde ich gerne mit dir ein Gespräch führen über einen Artikel von Telepolis. Die haben aktuell einen Bericht veröffentlicht über Probleme in der chinesischen Wirtschaft. Also die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erlebt demnach einen bisher noch nicht gekannten Abfluss an ausländischem Kapital. Die Asia Times, die schreibt unter Berufung auf neue Zahlen der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, dass die Volksrepublik China dieses Jahr erstmals einen Nettoabfluss ausländischer Direktinvestitionen erleben könnte. Wie würdest du den Trend bewerten?
Naja, Bloomberg sucht natürlich jetzt auch ganz klar als Interessenvertreter der angelsächsischen Märkte hier etwas zu finden, um China schlecht dastehen zu lassen. Man muss das einfach mal sehen. Aber die Chinesen sehen das aus meiner Sicht völlig entspannt. Wir sehen nämlich auf der anderen Seite einen massiven Anstieg der chinesischen Direktinvestitionen im Ausland. Also es gibt ja eine chinesische Devisenverwaltung und die hat mitgeteilt, dass tatsächlich China Zuflüsse von ausländischen Investoren im zweiten Quartal dieses Jahres um 14,8 Milliarden US-Dollar gesunken sind. Und bei diesen Zahlen freut sich natürlich der Konkurrent USA. Man muss aber auch wissen, dass China auch deshalb mehr im Ausland investiert, um die eigene Ökonomie vor westlichen Angriffen, wie zum Beispiel Zölle oder Sanktionen, zu schützen. Wir haben ja gemerkt, wie man gegen China Zölle ausgesprochen hatte und Sanktionen. Und 14,8 Milliarden Dollar weniger Zuflüsse aus dem Ausland nach China klingen zwar viel, aber dagegen sind die chinesischen Direktinvestitionen ins Ausland um 16,6% auf 72 Milliarden Dollar gestiegen. Und das sind dann eben halt die Werte, die dem gegenüberstehen.
Ich würde dich trotzdem bitten, dass du es noch mal ein bisschen einfacher erklärst. Also, warum investieren ausländische Unternehmer weniger in China? Haben sie vielleicht Angst vor zu großen Abhängigkeiten?
Naja, also die westliche Ökonomie ist doch schon abhängig und hat viel zu spät erkannt, wie intelligent und militärisch präzise die meisten im Westen ausgebildeten chinesischen Manager operieren. Die haben nämlich in Harvard studiert oder sonst wo, in Boston. Da sind über viele Jahrzehnte mittlerweile Fakten geschaffen worden. Und China hat die USA längst auf Platz 2 der größten Volkswirtschaften der Welt verwiesen. Das ist vielen noch gar nicht klar. China ist die größte Volkswirtschaft, wenn man die physische Ökonomie mal wirklich gegenüberstellt. Natürlich kann man in den USA unendliche Steigerungen und Investitionen in Form von Zahlen darstellen, weil die US-Wirtschaft weitgehend auf ein Casino-Modell beruht, also auf Spekulationsorgien an Börsen. Ohne eine echte physische Mehrwertschaffung. Wir müssen immer sehen, alle Zahlen, die hin und her und alle Gelder, die hin und her fließen, führen ja vermeintlich zu einer Steigerung, aber das ist nicht immer so. China ist da völlig anders aufgestellt. Hier zählt allein die Produktion und die technische Modernisierung. Und dadurch ergeben sich aber auch natürliche Grenzen bei den Investitionen. Kurz, um es einfach zu beantworten, wenn in China die modernsten Kraftwerke und Fabriken stehen und die Infrastruktur im Land erneuert wurde, dann fallen irgendwann nur noch Instandhaltungskosten an. Aber weniger dann für Neubauten, weil ja alles da ist. Dagegen kann man die USA, da kann man in den USA mit gigantischen Zahlen zwar aufwarten, aber die Fabriken dort sind marode und die Städte verslammen. Man muss sich nur mal alleine die Elektrizitätswerke mal ansehen und auch den Transport der Kabel beispielsweise.
Also Telepolis schreibt auch über den ökonomischen Wandel der Welt, der sich ja vor dem Hintergrund des laufenden Handelskonflikts mit USA und Europa vollzieht. Und nach den USA hat auch die Europäische Union im letzten Jahr Maßnahmen ergriffen, um die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu reduzieren. Und als Reaktion auf den sich ja immer weiter zuspitzenden Konflikt haben einige ausländische Unternehmen beschlossen, ihre Investitionen in China zu reduzieren oder das Land sogar ganz zu verlassen. Einige chinesische Hersteller haben zudem damit begonnen, Fabriken in Europa zu errichten, um den Zöllen, die da ja eigentlich damit einhergehen, dann wiederum zu entgehen.
Ja, so heißt es zumindest. Und China argumentiert hier übrigens recht schlüssig, aus meiner Sicht. Man weiß natürlich in China, dass die Zuflüsse allein im letzten Jahrzehnt auch massiv gestiegen waren. Da spielen eher diese natürlichen Rückgänge, die man hier hochhypt gerade, eher keine so große Rolle. Dennoch ist es natürlich richtig, dass sich Chinas Wirtschaft nicht mehr in der allerbesten Verfassung befindet. Auch das ist richtig, wozu auch der Abfluss von Investitionen beiträgt. Verglichen mit der westlichen Wirtschaft steht sie aber immer noch 1A da, das muss man einfach sagen.
Ja, jetzt lesen wir aber auch, dass China selbst massive Steigerungen an Investitionen im westlichen Ausland vornimmt. Und das bedeutet ja, dass China nun eher auch in den Ländern produzieren will, von wo aus Sanktionen gegen China ausgesprochen werden können.
Ja, das ist natürlich eine ganz geschickte Maßnahme. Denn damit sind die chinesischen Produkte, die zum Beispiel in Europa hergestellt werden, gewissermaßen inländische Produkte, die man dann natürlich nicht mehr sanktionieren kann. Das ist natürlich geschickt. Ich will es kurz zusammenfassen. China ist in einem historischen ökonomischen Aufwind. Und es könnte sich eine neue Weltmacht bilden. Und somit natürlich auch die Gefahr eines neuen Hegemons, der im Prinzip USA ablöst. Auch das ist nicht in unserem Interesse. Das sollte man also wirklich beobachten. Wenn wir die hybride Vorgehensweise Chinas analysieren, dann wird es relativ klar. China baut die modernsten Kohle- und Kernkraftwerke, während sich Deutschland gerade ökonomisch komplett zerlegt durch unsere Regierung. China hat auch die neue Seidenstraße, die die gesamte Weltlogistik revolutionieren kann. Also das ist wirklich so. Fast fertig ist diese Seidenstraße, während die Westspezialisten gerade anfangen, darüber nachzudenken, was man dem überhaupt entgegenstellen kann. Und China führt die neuen BRICS-Staaten an, die den US-Standort an die Wand spielen kann. Dagegen sind die etwas zurückgehenden Auslandsinvestitionen aus meiner Sicht wirklich weit überinterpretiert, um damit eine wankende chinesische Wirtschaft interpretieren zu wollen.
Ich danke dir für diese Einordnung. Ich habe noch eine Meldung gefunden vor einigen Tagen. Das ist über die russische Nachrichtenagentur verbreitet worden. Es tobt ja ein Krieg inzwischen zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine stark unterstützt vom Westen. Deutsche Panzer sollen da jetzt rumfahren, in Russland auch. Und es hat sich Wladimir Putin geäußert, vor allem als jetzt auch das Kernkraftwerk in Saporischschja angegriffen wurde. Und in einer operativen Sitzung zur Lage in der Region sagte Putin Folgendes: Es wird deutlich, dass jetzt klar ist, warum das Kiewer Regime unsere Vorschläge zur Rückkehr zu einem friedlichen Beilegungsplan sowie die Vorschläge interessierter und neutraler Vermittler abgelehnt hat. Es hat den Anschein, dass der Feind mit Hilfe seiner westlichen Herren nach deren Pfeife tanzt. Der Westen befindet sich durch die Hände der Ukrainer im Krieg mit uns. Offenbar will der Gegner seine Verhandlungsposition in Zukunft verbessern. Aber, weiter sagt er, über welche Art von Verhandlungen können wir überhaupt mit Leuten reden, die wahllos Zivilisten und zivile Infrastrukturen angreifen und versuchen, eine Bedrohung für die Atommacht zu schaffen? Was gibt's mit ihnen überhaupt zu besprechen? Und darum wird dieser Krieg so lange gehen, bis ein endgültiger Sieger feststeht. Am Ende wird es wohl nur einen Gewinner geben, entweder den kollektiven Westen oder Russland.
Ja, das ist eine ziemlich deutliche Ansage und sehr erschreckend. Man muss einfach wissen, genau wie die Verträge von Minsk letztendlich eine Strategie war vom Westen, um Zeit zu gewinnen, um aufzurüsten gegen diesen Krieg. Also man hat sie nicht ernst gemeint. Man hat Russland quasi belogen. Genauso gibt es auch Abkommen im Krieg, dass zum Beispiel bestimmte Schaltstellen, wo Gas und Öl zum Beispiel für Europa transportiert wird, dass die eben halt gesichert sind. Das heißt, es gibt einen Nicht-Angriffspakt über diese Dinge. Dagegen hat die Ukraine offenbar verstoßen. Wir sehen mit diesem Angriff jetzt nach Kursk und der Belgorod beispielsweise, dass man jetzt in Russland möglichst viel Gebiet erobern will, um dann in die Verhandlungen zu gehen und zu sagen, okay, wir tauschen eure russischen Gebiete jetzt quasi gegen Krim und den Osten der Ukraine. Das sind die einfachen Gedankengänge, die da offenbar hinterstehen. Eigentlich sind das erschreckende Maßnahmen einer Armee, die einfach nicht mehr kann und jetzt mit letzter Energie und mit ausländischer Hilfe offenbar mit deutschen Panzern, also Herr Scholz hat ganz deutlich versprochen, dass deutsche Waffen auf keinen Fall auf russischem Gebiet eingesetzt wird, genauso wie sie versprochen haben, dass man an einem Frieden in der Ostukraine durch das Minsker Abkommen eben halt ganz klar interessiert ist und das unterschrieben hat. Beides sind offenbare Lügen mittlerweile. Ja, wie soll denn Putin jetzt reagieren?
Das ist die Frage, die fast beantwortet wurde, ihr Lieben. Das war es soweit. Wir haben bis jetzt keine weitere Information, was bei der WHO rausgekommen ist. Sobald wir die Informationen bekommen, also nach dem Abschluss der heutigen WHO-Sitzung in Genf, in dem man über die internationale Notlage beraten will, werden wir das veröffentlichen. Übrigens noch eine Zahl. Dieses Gespräch zwischen Elon Musk und Donald Trump sollen inzwischen 1 Milliarde Menschen gesehen haben.
Das sind ja Größenordnungen, die nicht einmal wir erreichen mit unserem Podcast.
Ja, und schon gar nicht die ARD und das ZDF.
Nee, mit Sicherheit auch nicht. Ist schon unglaublich, ja.
Also ihr Lieben, ihr seht, dass weitaus mehr Menschen auf der ganzen Welt an der Wahrheit interessiert sind. Und wir schreiten aufwärts Richtung Licht, Richtung Wahrheit und damit auch Richtung Freiheit. Der Weg ist noch ein bisschen, aber wir gehen ihn. Bis nachher zum Abendgebet.
Alles Liebe, bis dann. Ciao, ciao.